Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute freue ich mich sehr auf Inga Kraus. Und wir sprechen heute über ihre Lebenssituation, über das Verwitwetsein und was das mit sich bringt, wie das das Leben beeinflusst, verändert und welche Möglichkeiten es gibt, dann wieder in ein Lebensmodell zu kommen, was man mehr selbstbestimmt in der Hand hat und was einen glücklicher macht. Aber fangen wir von Anfang an. Erstmal, ich freue mich sehr, liebe Inga, dass wir heute die Zeit gefunden haben.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich da sein darf. Bin gespannt auf das Gespräch heute.
Ich auch, bin auch sehr neugierig. Fangen wir von Anfang an. Also vor der Verwitwung, vor dem Witwensein kommt erstmal Paarsein, Ehepaarsein. Wie hat dein Leben als Ehefrau, als Mutter angefangen?
Ich habe meinen Mann kennengelernt, ganz klassisch oder typischerweise Stereotyp als Assistentin. Er war mein Chef, er war verheiratet, hatte schon 3 Kinder. Und diese Ehe ist irgendwann in die Brüche gegangen. Die Frau hat sich verabschiedet, ganz plötzlich und unerwartet für meinen Mann. Das habe ich auf der Arbeit gemerkt. Und dann haben wir uns tatsächlich über diesen Verlust näher gekommen, weil in der Zeit gerade mein Vater im Sterben lag, und haben uns dann über Verlust sozusagen unterhalten und privat sind uns dann näher gekommen. Und genau, wir sind uns dann schnell einig geworden, dass wir auch den Weg zusammengehen wollen und haben sehr schnell geheiratet. Für das soziale Umfeld von meinem Mann war das tatsächlich verwirrend, dass er so schnell wieder jemanden gefunden hat und dass ich da also quasi als Ersatz gedient habe. Genau, und wir hatten eben 3 Stiefkinder hatte ich dann sozusagen und wir haben noch 2 gemeinsame Kinder bekommen. Und unser gemeinsames Eheleben war durch diese Scheidung, Trennung, die mein Mann auch nie so richtig verkraftet hat, sehr, sehr belastet von Anfang an. War auch belastet durch die Stiefkinder, was nicht so einfach war, das alles zu organisieren. Und genau, dann kamen durch unsere Ehe und unseren Lebensweg noch ein paar andere Katastrophen dazu, sodass wir in der Summe, würde ich sagen, eine sehr schwierige Ehe hatten. Genau, wir waren auch nicht immer glücklich.
Genau. Was war euer Lebensmodell? Also wo wolltet ihr leben? Wie wolltet ihr leben? Was war so erstmal der Traum, den ihr beide hattet als frisches Paar?
Ja, also mein Mann war Manager einer großen Konzern und war aber auch unzufrieden da und wollte gerne irgendwie mehr und größer und hatte große Träume, hatte sich auch Häuser schon damals angeguckt, die irgendwie Preise hatten, wo ich gar nicht mitdenken konnte. Und letztendlich war es dann so, dass wir in die Firma von seinem Vater eingetreten sind, hat sich dann so ergeben, dass da Geschäftsführer gesucht worden ist und so weiter und so fort, mussten für diese Firma umziehen in die Nähe von Berlin und haben das eigentlich, also seinen Traum zu unserem Ehetraum gemacht. Es war nicht unbedingt mein Traum, aber ich fand das auch ganz sympathisch, irgendwie Unternehmerfrau zu sein, war jetzt auch nicht schlecht und spricht ja auch so ein bestimmtes soziales Klientel aus oder genau, fand ich, also konnte ich gut mit leben, sage ich mal, ne? Genau, sind dann also nach Berlin gegangen, haben die 3 Kinder aus erster Ehe dann nicht mehr so oft gesehen, weil die in Süddeutschland geblieben sind und genau, haben da einfach unser Unternehmerleben gelebt, was dann überhaupt nicht gut funktioniert hat, leider.
Parallel bist du Mutter geworden.
Genau, ja, genau. Dann, also genau, wir sind nach Berlin gegangen und 2010 ist mein erstes Kind geboren oder unser erstes Kind und 2012 das zweite.
Ja. Du hast gerade angesprochen, das ist hat nicht gut geklappt, das nach Berlin ziehen und das dort arbeiten. Was ist passiert?
Also wir waren uns dann einig, dass wir wieder zurück nach Wangen wollten, oder das wollte mein Mann so, ich war auch damit einverstanden. Wir haben mein Mann hat ein großes Haus geplant, wir haben uns sehr viel darüber gestritten, ich wollte gerne ein Haus kaufen, er wollte gerne bauen und da war, ich glaube, bei ihm war so wirklich dieses sehr groß denken im Kopf, auch über die Firma, dieses Unternehmer sein und so weiter. Wollte ein großes Haus, hatte da bestimmte Vorstellungen. Für mich war das alles irgendwie am Rande der Machbarkeit. Bauen in Wangen und Berlin sind so 700 bis 800 Kilometer auseinander. Das ist, er als Geschäftsführer, ich dann mit Kindern und so, hatte das für alles schon so von der Machbarkeit in Frage gestellt. Fand ich sehr, sehr schwierig. Und er hat mir eigentlich immer vorgeworfen, dass ich ihm nicht glauben würde, ihm nicht vertrauen würde. Und das Vertrauen ist auch so mein Triggerthema, dass ich Menschen oder auch Männern, Partnern weniger gut vertrauen kann. Und so sind wir sehr oft in Streit geraten. Und natürlich auch dieses Stief-Konstellation war auch schwierig, sehr belastet. Immer wieder kamen die Scheidungsthemen hoch, Gerichtsveranstaltungen und so weiter. Das war ja in der Summe sehr anstrengend. Dann hinzu kamen auch noch finanzielle Probleme von der Firma. Die war dann teilweise kurz vor der Insolvenz. Am Ende musste auch Insolvenz eingereicht werden. Genau, und dann kam natürlich ganz unerwartet die Diagnose Darmkrebs mit Lebermetastasen, palliativ. Das war ein echter Schlag ins Gesicht.
Hat dein Mann dann Beschwerden gehabt? Wie fing das an?
Ja, also mein Mann hatte Beschwerden eine ganze Weile lang, hat, ich sag mal, wie Männer das so tun, das auch gerne ignoriert, ist auch mal dann irgendwann, als es nicht mehr so gut war, zum Arzt gegangen.
Aber Beschwerden mit der Verdauung oder was?
Ja, er hat immer gesagt, er hat so Darmkrämpfe. Ich wusste nicht mal genau, was er damit meint, ne? Hab das aber auch, mein Mann war ja 44 zur Zeit der Diagnose, da denkt man an sowas nicht. Das ist einfach, das trifft einen wie ein Schlag ins Gesicht. Er war schon mal beim Internisten, der hat nichts gefunden, kam dann nach Hause, Schatz, ich bin pumpelgesund, ne, wie man so auf Allgäuerisch das dann sagt. Und dann haben sie sich irgendwie geeinigt, der Internist und mein Mann, dass es halt der Stress sein muss, der Belastung. Das war ja auch so, wir hatten genug Stress. Das war einfach total schwierig. Und dann sind wir wirklich, als wir nach Wangen zurückgezogen sind, ist er zu seinem Hausarzt gegangen und hat gesagt, jetzt gehe ich mal zu meinem Richtigen, dem vertraue ich und so weiter. Und der hat dann sofort gesagt, du musst ins Krankenhaus, da ist was da nicht sein darf. Ja.
Also für mich hört es sich so an, als auch wenn jetzt die Diagnose deines Mannes nicht dahin gekommen wäre, es war keine leichte Beziehung und es war schon schwierig auf vielen, vielen Ebenen. Das war belastet. Ihr hattet nicht wirklich die gleichen Visionen fürs Leben. Du hattest gerade zwei kleine Kinder. Dein Mann hat wahrscheinlich sehr viel gearbeitet. Also du hattest die Familie im Auge, im Griff. So. Und dann kommt die Diagnose, auch wahrscheinlich bei einem Menschen, der Krankheit irgendwie so gar nicht in seinem Kopf hatte, Darmkrebs. Und auch schon mit schlechter Prognose, ne?
Ja, also das Wort Palliativ habe ich damals zum ersten Mal gehört. Wenn man jetzt nicht unbedingt auf den medizinischen Bereich kommt, kennt man das nicht. Das heißt lebensverlängernd oder schmerzstillend, aber nicht heilend. Das andere wäre kurativ, das wäre heilend. Und also diese Diagnose hat mich echt getroffen. Man muss dazu sagen, wir waren ja gerade umgezogen, wir hatten ein Haus gebaut, frisch in das Haus gebaut. Wir sind im August 2012 umgezogen und im Oktober, November, es dauert ja immer eine Weile, bis die Diagnose letztendlich feststeht, kam die Diagnose. Unsere Kinder waren gerade 2 geworden und ein halbes Jahr.
Wie hat er die Diagnose verarbeitet?
Das war auch ein großer Schockmoment, muss ich sagen. Wir waren, saßen, also ich meine, gut, er hat ja drei Wochen ging es von ersten Arztbesuch bis zur letztendlichen Diagnose. Er hat ja in den 3 Wochen sich schon mit diesem Thema beschäftigen können. Er hat mir nur gesagt, da ist was da nicht sein darf, hat in einem Nebensatz mal das Wort Krebs erwähnt, hat auch sich mal über Krebszellen informiert, so, das habe ich gesehen, aber er hat nicht mit mir darüber gesprochen, du, das könnte Krebs sein, wir müssen da mal und so weiter. Das heißt, mich hat die Diagnose eigentlich echt getroffen wie der Schlag. Ich habe geheult wie ein Schlosshund in dem Termin und er saß da total gefasst, wie Männer halt auch typischerweise so sind, ne, total gefasst, hat das alles aufgenommen und hat dann gefragt, ja, wann können wir anfangen mit der Chemo? Und das habe ich mir auch noch mal erklären lassen von einer Psychologin, die hat gesagt, Es ist oft so, dass Männer, es ist wie beim Auto, wenn das im Auto Öl fehlt, dann gießt man Öl nach und dann wird das schon wieder, ja. Also Männer nehmen, also so habe ich es mal verallgemeinert gesagt, Männer nehmen dann halt die Chemo in Kauf oder Chemotherapie und dann wird das schon wieder.
Er dachte, er wird das überleben.
Ja, Das war auch, also ich komme ja aus dem Ruhrpott, Rheinland, trage die Zunge auf dem Herzen. Für mich ist das ganz, ganz wichtig, dass man auch offen darüber spricht. Für meinen Mann war genau das Gegenteil der Fall. Er hat überhaupt nicht offen darüber gesprochen. Er hat grundsätzlich die Krankheit sein Leben lang verleugnet. Und woran ich mich halt ganz krass noch erinnere, ist dieses erste Gespräch, als wir nach der Diagnose nach Hause gekommen sind, 2-3 Tage später, hat er gesagt, ich muss jetzt mal die Kinder anrufen und die da informieren. Die waren ja schon, weiß nicht mehr, irgendwie im jugendlichen Alter. Und hat mit denen gesprochen, hat gesagt, ich habe Krebs und ich werde wieder gesund. Und dann ging es immer nur um das Gesundwerden. Und ich saß daneben und habe gedacht, ich höre nicht richtig.
Hat die Chance nicht genutzt, sich zu verabschieden?
Oder ja, also man muss sich ja vorstellen, dieses Gespräch kam mit der Diagnose, wenn die Chemotherapie anschlägt, dann haben sie eine Lebenserwartung von 1/2 Jahr, wenn sie nicht anschlägt, 2 Monate. Statistisch gesehen, der Arzt hat immer gesagt, statistisch gesehen fallen Sie, lieber Herr Kraus, aus dieser Statistik schon raus, weil sie schon jünger sind, weil sie gesünder sind, weil sie, ne, was weiß ich was machen. Aber trotzdem ist das halt die statistische Lebenserwartung gewesen. Und ich habe nur gerechnet, 2 Monate, dann ist mein kleinster Sohn nicht mal 1 Jahr. Der wird sich gar nicht an seinen Vater erinnern können. Und dann kommt dieses Telefonat, ich habe Krebs, ich werde aber wieder gesund. Da kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Das ist total verrückt. Ich fand das so schräg.
Hast du ihn darauf angesprochen?
Ja, wir haben viel darüber geredet. Ich habe also auch, ich habe als Kind schon Krankheit als Weg gelesen, habe dann mich natürlich auch informiert, was kann man machen, was würde ich machen und so weiter. Bin das mit ihm auch durchgegangen, aber er wollte davon gar nichts wissen. Und irgendwann muss man auch einen Partner seinen Weg gehen lassen. Das ist auch ein Lernprozess, wo ich dann gesagt habe, ja, also irgendwie, du nimmst halt die Chemotherapie und es gab auch Phasen, wo er fast gesund war, wo die Werte so waren, dass er eigentlich keine Therapie mehr bräuchte oder andere Therapien nicht nehmen konnte, weil die Werte so gut waren, wo ich immer gesagt habe, okay, dann muss dieser Weg, gibt ihm auch recht. Er hat letztendlich 4 Jahre und 3 Monate noch gelebt. Ne?
Hast du dich irgendwann nach dieser Diagnose schon mal damit mit dem Gedanken beschäftigt, dass du die Kinder, eure beiden Kinder alleine großziehen wirst?
Das ist auch total verrückt. Ich habe diesen Tod, dieses Damoklesschwert-Tod war immer im Haus. Und ich habe mich immer damit beschäftigt, dass mein Mann sterben kann. Aber ich habe mich nie damit beschäftigt, was danach kommt. Total verrückt. Also jetzt, ich bin ja sehr Vertreterin von der gerechten Hinterbliebenenrente. Ich habe keinen einzigen Moment damit verbracht, vergeudet würde ich gar nicht sagen, aber verbracht zu gucken, wie geht's eigentlich finanziell weiter? Wie hoch ist die Witwenrente? Ne? Wir hatten keine Risikolebensversicherung, die letztendlich, also er hatte eigentlich keine. Wir haben dann noch eine abgeschlossen. Am Ende ist der Betrug, war ja Betrug, rausgekommen. Die Risikolebensversicherung hat nicht ausgezahlt. Darüber habe ich nachgedacht, ob die nun zahlt oder nicht. Und was passiert, wenn sie denn zahlt und wie ich dann weiterleben kann. Das Haus ist abbezahlt und so weiter. Aber ich habe sonst niemals darüber gedacht, wie es eigentlich weitergeht. Das ist total verrückt.
Wahrscheinlich einfach, weil auch gerade mehr in dieser Zeit im Fokus stand, die Behandlung, das Leben mit einem kranken Menschen. Konnte er noch arbeiten, die 4 Jahre? Also hat er so lange versucht, wie möglich zu arbeiten? Du lachst.
Ja, also er hat sehr lange noch gearbeitet. Die Firma ist pleite gegangen, er hat auch jobmäßig Probleme gehabt, aber arbeiten war sein Leben. Er ist, also es war klar, sobald der nicht mehr arbeiten gehen kann, dann geht's ist bergab. Wirklich schlimm. Mhm. Und das war 6 Tage vorm Tod.
Boah, krass, Mat. Also hat der sich echt mit aller Energie dran gehalten. Ja, Wahnsinn. Ja, und dann ging es schnell.
Ja, also es war wirklich dieser Dienstag. Am Samstag ist er gestorben. Am Dienstag bin ich morgens in die Küche gegangen. Ich wusste ja schon, ich habe am Montagabend ihm Hosen und Schuhe in 3 Nummern größer gekauft, weil das natürlich, er hatte so Wassereinlagerung im ganzen Körper. Das alles hat nicht mehr gepasst, damit er am nächsten Tag wieder zur Arbeit. Also ich habe das
weil
ja mitgetragen.
Weil die Niere nicht mehr funktioniert hat.
Die Leber hat nicht mehr funktioniert.
Die Leber hat
genau, nicht mehr funktioniert. Ja. Also gibt es einen dicken Bauch und dicke Beine, ganz dünne Arme. Und also ist auch ganz krass, diesen körperlichen Verfall mitzuerleben. Genau, und es war sein Plan einfach, weiter zum Arbeiten zu gehen. Und ich war morgens in der Küche und dann kam er wohl nicht aus dem Bett, hat mir eine SMS geschrieben, ob ich ihn für heute mal krank melden kann. Mhm. Ja, und ich wusste nicht mal, also sein Arbeitgeber, da war er gerade 2 Monate, ob der Arbeitgeber überhaupt Bescheid weiß, ob der das weiß, A, ob die drüber gesprochen haben, B, ob die das vielleicht auch gesehen haben. Ich meine, der körperliche Verfall war ja da und auch sichtbar, auch in nur 2 Monaten. Ich wusste gar nicht und das war sehr, sehr schwierig auch diese, ich habe dem Arbeitgeber eine E-Mail geschrieben, welche Worte wähle ich, damit ich irgendwie auch meinem Mann nicht in den Rücken fallen, was sage, was ich nicht sagen darf, aber trotzdem deutlich genug bin, dass es wahrscheinlich auch, dass er nicht mehr wiederkommt. Also es wird nicht so sein, dass er übermorgen wiederkommt. Das war sehr schwierig.
Dein Mann ist gestorben dann am Samstag, am Ende der Woche. Du bist die Mutter, deine beiden Kinder haben das mitbekommen. Was war am heftigsten in dieser Zeit für dich?
Für mich war am heftigsten, dass ich das meinen Kindern so wenig sagen konnte.
Weil dein Mann das nicht wollte?
Also mein Mann hat ja bis zum Schluss diese Krankheit verleugnet und hat im Grunde genommen wollte er immer gesund werden. Man hat es auch im Hospiz, im Sterbebett noch gesehen, dass er nicht einverstanden ist jetzt, dass er wirklich gehen muss. Und letztendlich war es ja so, dass die ganze Familie von ihm, inklusive seiner Geschwister und alles, was da noch dranhängt, auch nicht so, oder ich weiß es gar nicht genau, darüber Bescheid wusste, ob das nun das Ende ist. Also eine krasse Situation war eben an diesem Dienstag, ging das alles sehr, sehr schnell. Wir haben mittags beschlossen, dass er ins Hospiz gehen muss. Die Hospizleitung war bei uns zu Hause. Wir haben angerufen, das ging alles wahnsinnig schnell. War ein ganz, ganz furchtbarer Tag. Nachmittags kamen die Schwiegereltern und haben sich auch überzeugt, dass das, habe ich ihn gefragt, willst du denn ins Hospiz und so weiter. Und am Abend hat der Stiefsohn, der älteste Stiefsohn, der war inzwischen volljährig, bei uns angerufen. Die Schwiegermutter hat kurz mit ihm gesprochen, hat mir dann das Telefon gegeben und hat gesagt, hier, der will noch mit dir sprechen. Und dann hat dieser volljährige Sohn zu mir gesagt, ja, du, der Papa ist ja jetzt im Hospiz, wann kommt der denn da wieder raus? Und ich bin wirklich selten sprachlos, aber das hat mir so die Sprache verschlagen. Ja, also da gibt's ja auch Vorgeschichten, dass ich also mit dieser Mutter von den Kindern auch angemahnt worden bin, dass ich jetzt nicht diejenige bin, die über den Tod sprechen soll. Das müsste nur mein Mann machen und er hat es ja nun mal offensichtlich nicht gemacht. Und in dieser Situation gab es mehrere solche Situationen, war ich einfach diejenige, die dort darüber sprechen musste.
Ja. Nennt man to address the elephant in the room, ne? Also ich meine, schade, dass die Möglichkeit nicht da war, sich die Familie, seine Kinder vorzubereiten und auch seine Familie vorzubereiten, dass er sterben wird. Ne? Also das heißt, dann gab es nicht wirklich Abschied, die Möglichkeit.
Ja, das gab es dann schon tatsächlich. Also dafür hat er sozusagen lang genug noch durchgehalten. Es war ja so, dass zu diesem Zeitpunkt, an diesem Dienstag, die Tochter, die mittlere von den drei Großen, noch in Australien war und auch ihr niemand Bescheid gesagt hatte. Ich hatte morgens, als ich diese SMS bekommen habe, dass ich ihn krank melden soll, sofort diesem Mädchen geschrieben, habe gesagt, komm nach Hause. Und mir wurde nicht so richtig geglaubt. Mhm. Also so kam es jedenfalls rüber. Ich weiß nicht, wie es wirklich war, aber das war das, was ich empfunden habe. Weil sie dann gesagt hat, sie muss erst noch mit den anderen sprechen. Da habe ich gedacht, Mensch, wieso? Ich bin doch diejenige, die das hier weiß, wie es los ist. Ja.
Kam sie noch?
Ja, sie hat es tatsächlich noch geschafft. Am Donnerstag um 6 war sie da und am Samstag ist mein Mann ja erst gestorben. Das heißt, diese Zeit konnten, und das waren wirklich ruhige und sehr, sehr schöne Tage, Abschiedstage. Wirklich jeder hat nochmal im Hospiz gemeinsam alleine Zeit mit meinem Mann verbringen können. Und eben an diesem Donnerstagabend bin ich zum ersten Mal angesprochen worden von der Familie, ob wir denn mal über Beerdigung gesprochen haben. Und da war für mich klar, diese Frage war klar, okay, jetzt wissen Sie es auch, dass es nicht mehr weitergehen wird, dass er da nicht mehr rauskommt und jetzt kann ich es meinen Kindern sagen. Weil es ist ja immer so, ich habe immer gedacht, die Kinder, also Kinder haben ja auch das Herz auf der, also Herz auf der Zunge. Und wenn ich meinen Kindern sage, jetzt sage ich mal 5 Wochen vorher, also sie wussten, meine Kinder wussten natürlich, dass mein Mann Krebs hat. Sie wussten, dass man an Krebs sterben kann. Das wussten sie schon. Aber dass es jetzt so nah ist und so akut ist, das wussten sie nicht. Und ich habe immer gedacht, wenn ich jetzt meinen Kindern sage, also in unserem Familienleben, ohne die Schwiegereltern oder so, der Papa stirbt jetzt bald, es geht dem Ende zu, dass meine Kinder quasi rüberlaufen zu meinem Mann ins Büro, also wir hatten ein Homeoffice-Büro, und sagen, hey, Papa, die Mama hat gesagt, du stirbst bald. Und das zu jemandem sagen, ist schon mal schrecklich, und der ist dann auch selbst verleugnet, völlige Katastrophe, es ging überhaupt nicht. Das heißt, ich konnte es den Kindern nicht sagen.
Also war es für dich auch eine Erleichterung irgendwo, dass es dann endlich alle wussten.
Ja. Total. Also diese Frage, habt ihr schon mal über die Beerdigung gesprochen, war für mich, boah, endlich. Ja, und dann auch wirklich, was auch wirklich passiert ist, ich bin am nächsten Tag, also ich habe ja im Hospiz übernachtet und am nächsten Tag kamen alle ins Hospiz. Ich bin gegangen zu den Kindern in den Kindergarten, habe mit den Kindern gesprochen. Auch das ist natürlich super schwieriges Gespräch, wie führt man das? Ich habe dann gefragt, was der Papa ist ja im Hospiz, das wussten sie, aber ich habe gefragt, wisst ihr denn, was ein Hospiz ist und so? Hab das dann aufgeklärt hin und her. Der eine wollte noch mit, der ältere Sohn wollte mit und sich noch mal verabschieden. Und das andere Kind, das 4-jährige Kind, ist wirklich in diese Gruppe reingegangen. Wir haben die Tür aufgemacht. Ich habe der Erzieherin, die wussten alle Bescheid, habe der Erzieherin gesagt, er bleibt jetzt hier. Dieses Kind ist in die Gruppe reingerannt, hat gesagt, hey, mein Papa stirbt. So, als wenn der Eiswagen kommt. Und ich habe gedacht, also auch da ist es mir, hat es mir die Sprache verschlagen. Ich stand mit offenem Mund an dieser Tür. Die Erzieherin guckt mich an, ich total geschockt, sie total geschockt. Aber sie total gut reagiert, weil sie ja Bescheid wusste. Deswegen bin ich immer dafür, andere Leute mit zu integrieren. Hat sie das wirklich abgenickt und ich konnte gehen. Und was haben die Kinder gemacht? Die haben bemerkt, dass mein Sohn reingekommen ist, hat diesen Satz gesagt, haben das zur Kenntnis genommen und haben weitergemalt.
Ah, okay.
Total ja, verrückt, als wenn der Eiswagen kommt.
Ja. Das ist eigentlich auch schon ein Thema für sich. Wie ist mit dem Tod in eurer Familie umgegangen worden? Das Schweigen, das nicht offen sein können, das ist ja schon auch ein Thema für sich. Ne? Und auch da habe ich schon viele Gespräche zum Thema Tod, Verlust, ernste Themen innerhalb einer Familie geführt. Und ich kann nur sagen, dass wenn es offen ausgesprochen wird, wenn man miteinander ehrlich ist und sich da wirklich in die Augen gucken kann, dass es so viel leichter und besser ist und einfach für alle. Du musst ja einen wahnsinnigen Stein im Magen gehabt haben die ganzen Jahre. Ja. Also fürchterlich. Zu den Zukunftssorgen und zu dem Menschen, der krank ist, das ist ja fast noch das Schlimmste, dass man nicht offen einfach sagen kann, so ist es. Dein Mann ist gestorben, die Beerdigung wurde irgendwie geregelt, er war tot und damit warst du Witwe. Was hat sich danach für dich verändert und womit hättest du mal gar nicht gerechnet?
Also grundsätzlich, als ich geheiratet habe, jeder hat seine Vorstellung von einer Ehe oder wie das Leben weitergeht. Es ist super, super schwierig, sich von den Vorstellungen zu verabschieden. Aber wir hatten ja auch, unsere Ehe war ja gar nicht so, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe. Aber diese Möglichkeit, Witwe zu sein mit 40 und 2 kleinen Kindern, die gab's überhaupt nicht. Also Alleinerziehen hätte es gegeben, aber Witwe, also verwitwete Alleinerziehende, das war außer, also es gab's einfach nicht. Witwen sind 70 plus und nicht 40. Ja. Und ich habe eigentlich, also für mich war es tatsächlich eine Erleichterung, dass er endlich gehen konnte, dass ich wollte immer ein normales Alltagsleben hatten, was wir nie hatten. Und ich habe dann in dem Moment gedacht, Mensch, jetzt ist Zeit, jetzt können wir zu unserem endlich normalen Alltagsleben kommen. Mhm. Und es kam noch viel schlimmer. Und das ist womit ich auch überhaupt nicht gerechnet habe. Es war wahnsinnig schlimm, ein Erbe abzuwickeln, gerade weil wir nicht richtig drüber gesprochen haben. Wir haben zwar wir haben immer wieder über Testamente gesprochen, aber aufgrund dieser komplizierten Familienstruktur ist es nicht so einfach. Wir hatten auch ganz schräge finanzielle Verhältnisse. Ich hatte geerbt vorher, er hatte im Grunde genommen nichts durch die ganze Scheidung und so weiter, war aber ja der Geldverdiener. Das waren sehr, sehr schwierige finanzielle Verhältnisse und eben durch diese Patchwork-Konstellation musste man unbedingt zu einem Anwalt gehen für ein Testament. Das kann man nicht. Das kann man alles so nicht wissen und auch nicht machen. Und dafür hatten wir nie Zeit, weil sonst geht die Firma pleite.
Das heißt, es gab kein gültiges Testament?
Also wir hatten dann zwischenzeitlich mal ein Testament, dann gab es eine Phase, wo ich mich trennen wollte, da hatte ich das Testament mitgenommen und dann haben wir das Testament widerrufen. Lange Geschichte, am Ende hatten wir kein Testament. Ich habe auch tatsächlich auch da mich selten wenig damit beschäftigt, was passiert eigentlich. Habe dann kurz bevor er gestorben ist, also im Januar gestorben, im Dezember zum ersten Mal gegoogelt, was bedeutet für mich die gesetzliche Erbfolge, und habe festgestellt, dass das tatsächlich viel besser ist in meinem Fall für mich. Und auch in diesem Fall beschlossen, sollte er noch jemals mit einem Testament kommen, weil ich habe mich jetzt 6, 7 Jahre damit beschäftigt und bin andauernd damit gekommen. Und wir sind uns nicht einig geworden, er hat das meistens nicht unterschrieben und so weiter und so fort. Und habe dann für mich festgelegt, wenn er nochmal kommt, dann unterschreibe ich nichts. Mhm. Und das war auch so, die gesetzliche Erbfolge war für uns am besten. Mhm. Nichtsdestotrotz hatte das sehr, sehr schwerwiegende Folgen für unsere Großfamilie. Mhm. Also mit der Folge, dass wir sozusagen keinen Kontakt mehr zur Schwiegerfamilie haben, zu den großen Kindern keinen Kontakt, kann man schon so sagen, mit der Tochter so ein bisschen noch, aber im Grunde genommen
ist zerrüttet.
Ja, wir werden nirgendwo eingeladen, wir werden ignoriert. Jetzt habe ich am Ende den Kontakt abgebrochen, weil es einfach keinen Wert hat.
Ja.
Du kannst nicht mit jemandem befreundet sein, der das nicht wiedergibt. Es geht nicht.
Dann ist der andere Weg oder das Abbrechen und ein eigenes Leben führen, in die andere Richtung schauen, besser.
Ja.
Kostet weniger Kraft und trägt vielleicht andere Früchte, als wenn man da immer auf Granit stößt.
Ja. Und natürlich die finanzielle Situation. Ja. Ich meine, es gibt halt extreme Existenzängste. Wir hatten ja gerade, also vor 5 Jahre vorher, das Haus gebaut und bezogen. Das heißt, es war noch überhaupt nicht abbezahlt. Das waren riesengroße Schulden. Alles auf einer Vision mit der Firma, mit dem Unternehmertum gegründet, die ich ja nun mal alleine sowieso nicht hatte und auch nicht stemmen konnte. Die Firma war ja inzwischen auch pleite. Und halbtags mit einem Riesenhaus, mit einer Ferienwohnung, 800 Quadratmeter Garten. Das war totaler Wahnsinn. Ich habe mich so überfordert gefühlt, dass ich also der festen Überzeugung war, wenn diese Risikolebensversicherung nicht auszahlt, von der ich eben gesprochen habe, die ja am Ende auch nicht ausgezahlt hat, dann kann ich dieses Haus nicht behalten. So, und sehe ich die deutsche Rentenversicherung in der Pflicht, da bessere Aufklärungsarbeit zu leisten, weil bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich das alles gewusst hätte, was ich heute weiß, hätte ich das Haus nicht verkaufen müssen. Aber diese Existenzängste und auch der zeitliche Druck, der dahinter steht, mit Finanzierung,
bezahlen und so weiter, und so,
genau,
ne?
Ja, ist so immens, dass du irgendwann eine Entscheidung treffen musst und ich diese Entscheidung getroffen habe, dieses Haus zu verkaufen.
Mhm. Ja. Hat das schnell geklappt?
Nicht so schnell, wie ich gedacht habe, aber relativ schnell, ja, genau.
Und damit kamst du aus der Finanzierungssache raus, das war weg sozusagen.
Genau, ich hatte dann ziemlich viel Geld auf dem Konto, weil das Haus natürlich mit Plus verkauft worden ist. Das war sehr erleichternd. Nichtsdestotrotz, wenn das monatliche Einkommen nicht reicht und man sozusagen immer monatlich von seinen Reserven leben muss, sind auch die Reserven irgendwann weg, selbst wenn die sechsstellig gut bedient sind, sind die Existenzängste so groß in dem Moment, weil ich ja erlebt habe, dass im Grunde genommen alles wegbrechen kann. Mir ist ja nicht nur die Ehe kaputt gegangen, sondern die Großfamilie, die soziale Unterstützung, alles ist weggebrochen. Und auch unser Haus, unser Heim, unser Erdungspunkt, ne? Also das war schon eine Situation, die sehr, sehr belastend war. Und klar ist das gut, wenn man dann viel Geld auf dem Konto hat, aber wie gesagt, das ist auch irgendwann weg. Und dann kommt natürlich diese Witwenrente, da gibt es eine Einkommensanrechnung, die ist so gestaltet, wenn man eigenes Einkommen hat, wird irgendwann über einen Freibetrag die Witwenrente gekürzt. Das bedeutet, aber die wird so schnell gekürzt, der Betrag liegt so niedrig, dass es im Grunde genommen unmöglich ist, mehr Netto-Haushaltseinkommen zu generieren. Und wenn du aber mehr Geld brauchst, weil deine Miete so hoch ist, weil deine Belastung so hoch ist, interessiert das niemanden. Und du kannst es eigentlich nicht, also mal nicht auf legalen Wege machen, bei neuem Recht, ich bin jetzt unter das neue Recht für diejenigen, die das was sagt, dass du wirklich, da wird jedes Einkommen angerechnet, egal welches, Zinseinkünfte, Dividenden, Kapitalerträge, was weiß ich, selbst der Verkauf vom Haus, weil da war eine Ferienwohnung drin, der Gewinn auf dieser Ferienwohnung ist mir auch angerechnet worden, hat meine Rente um ein Jahr auf null gekürzt, was ich nicht wusste. Ich meine, das hat mich so geschockt, da habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht. Was interessiert die denn, ob ich mein Haus verkaufe? Ja, aber es interessiert sie.
Wer hat dir in dieser Zeit geholfen? Wo hast du Hilfe bekommen, Informationen bekommen?
Ja, das ist ein Riesenproblem, wenn einfach das soziale Umfeld komplett wegbricht. Ich hatte im Grunde genommen niemanden, der mir hilft. Also wer mir immer zur Seite gestanden hat, war meine Mutter. Meine Mutter kennt sich aber mit Finanzen überhaupt nicht aus, traditionell als Frau, und will das auch nicht wissen und will es auch nicht verstehen, und ist auch okay, das ist halt so. Also was alles, was Finanzen angeht, und das ist für mich sehr, sehr wichtig, Finanzen ist, also wenn die Finanzen nicht laufen, dann habe ich wirklich Angst. Also musste ich erstmal die Finanzen klären, und da konnte ich wirklich niemanden fragen. Und das ist fatal gewesen, weil ein Steuerberater hilft dir bei den Steuern und sagt, aber bei der Rente kann ich dir nicht helfen, musst du zur Rente gehen. Dann geht man zur Rente und sagt, ja, aber die sagen ja, die Rente so und so, aber bei den Steuern kann ich dir ja nicht helfen, musst du zum Steuerberater gehen. Aber die Rente wird versteuert, also es hängt alles miteinander zusammen. Du findest aber niemanden, der dir also mal das ganze Bild sagt.
Mhm. Und, gibt es sowas mittlerweile?
Ja, mittlerweile gibt es mich. Ich habe also eine Webseite erstellt, die heißt verwitwet-alleinerziehend.de, und eine Facebook-Gruppe und Facebook-Seite Gerechte Hinterbliebenenrente, wo ich genau diese Themen aufgreife, weil es das nicht gibt. Weil es genau das ist, was ich zu dem Zeitpunkt gebraucht hätte, um zum Beispiel mein Haus nicht zu verkaufen.
Was, wenn du es nicht verkauft hättest, wie wäre das dann weitergegangen finanziell? Also wie hättest du den Kredit bedienen können zum Beispiel?
Also man kann ja einen Kredit umfinanzieren in so einem Fall. Also mein Mann war Finanzier, also war der Darlehensnehmer. Mhm. Ich kann es umfinanzieren zu der Zeit, also wir hatten Zinsen von 4, irgendwas, als er gestorben ist, war es bei 1, oder 0, 0, irgendwas, also es wäre auch deutlich weniger gewesen. Nichtsdestotrotz hätte vielleicht gereicht, war mir immer nicht sicher, und aufgrund dieser hohen Existenzängste, ja, klar, hatte ich mich sicherer gefühlt, ohne Haus, mit viel Geld auf dem Konto. So, also es wäre vielleicht auch gegangen, jemand anders wäre vielleicht noch im Haus geblieben. Was bei mir entscheidend war, ist, dass Witwen eine Wahl haben zwischen Witwenrente und Erziehungsrente, und das weiß fast niemand.
Was ist der Unterschied?
Genau, die Witwenrente wird aus dem Rentenkonto des Verstorbenen bezahlt. Er hat nur 60% oder 55%, je nach Recht, von dem Anspruch des Verstorbenen. Und bei der Erziehungsrente sind es 100% aus dem eigenen Konto. Erziehungsrente ist eigentlich eine Rente für die bereits geschiedene Frau, die Kinder erzieht, deren Ex-Partner stirbt und keinen Unterhalt mehr zahlen kann. Mhm. Heute ist ja so, nach dem neuen Unterhaltsrecht wird eigentlich auch einer geschiedenen Frau keinen Unterhalt mehr, selten noch Unterhalt bezahlt. Die Erziehungsrente gibt's aber trotzdem noch. Und die Witwe kann sich durch das Rentensplitting, heißt das, rententechnisch scheiden lassen. Und dann ist sie keine Witwe mehr, sondern eine geschiedene Frau auf Seiten der Rente.
Ah, das hört sich absurd an.
Total, ja. Und kann dann die Erziehungsrente beantragen. Dieser Prozess dauert aber eine ganze Weile. Und bei mir war es, also weil es niemanden gibt, der einen darüber informiert. Ich war ja auch bei der Deutschen Rentenversicherung.
Die haben dir nicht das nicht nahegelegt?
Nein, die haben mir das nicht gesagt. Nein, genau. Weil sie es auch oft nicht wissen. Das ist ein Problem. Ich habe durch einen Zufall darüber erfahren, habe mich sofort kundig gemacht, habe das auch sofort eingereicht. Und trotzdem hat es bei mir ganz schnell sozusagen ein halbes Jahr gedauert, bis dann die Erziehungsrente gekommen ist. Und die sind in meinem Fall, ist mein Rechenbeispiel, deutlich höher. Und hätte ich das sozusagen vorher gewusst, dass ich eine Möglichkeit habe, eine viel höhere Rente zu bekommen, dann hätte ich das Haus natürlich locker behalten können.
Nochmal, lass uns das mal mit einer ganz kleinen Mini-Rechnung machen. Also wir haben 1.000 Euro zum Beispiel. Einer verdient 1.000 Euro und beide verdienen 1.000, Mann hat 1.000 Euro verdient, Frau hat 1.000 Euro verdient. Was wäre die Witwenrente, was wäre die Erziehungsrente? Kannst du das so sagen?
Ja, das geht nicht vom Einkommen, sondern es geht, die Rente bemisst sich an den bisher gesammelten Rentenpunkten. Ah. Also je länger du gearbeitet hast, wenn du zum Beispiel eine Ausbildung gemacht hast, kein Studium, dann hast du schon länger eingezahlt, hast also vermutlich auch mehr Rentenpunkte gesammelt. Je nachdem, wie viel du verdient hast in den letzten Jahren, hast du halt mehr Rentenpunkte gesammelt. Und von diesem Anspruch, also die Rente basiert immer auf diesen Rentenpunkten, ist gut, wenn man das weiß, steht auch auf der Renteninformation, stehen auf der zweiten Seite die Punkte drauf, kann man mal drauf gucken, ist eine ganz interessante Zahl, und der Rentenwert ist im Moment bei 39 Euro irgendwas. Wenn man diese Punkte mal den Rentenwert nimmt, hat man seinen Rentenanspruch errechnet. Wenn der bei 1.000 Euro liegt, mein Mann zum Beispiel hätte einen Rentenanspruch von 1.000 Euro, dann wäre die Witwenrente nach neuem Recht 55%, also 550 Euro brutto, muss man immer dazu sagen. Ne? Wenn ich jetzt aber denselben Anspruch hätte, auch 1.000 Euro, und ich würde mich für die Erziehungsrente entscheiden, dann habe ich eine Rente von 100%, nämlich diese 1.000 Euro. Und das ist ein Unterschied, ob ich 550 Euro brutto trotzdem habe oder 1.000 Euro.
Das heißt aber, es ist immer individuell, muss man immer individuell berechnen, je nachdem, wie alt der Partner war, wie viele Rentenpunkte. Das kann sich also pro Konstellation das eine oder das andere eher lohnen.
Ja. Okay. Und die Erziehungsrente hat sozusagen den Nachteil im Gegensatz zu der Witwenrente. Die Witwenrente wird in der Regel, gibt es auch Ausnahmen, lebenslang bezahlt. Die Erziehungsrente hört auf, Erziehungsrente sagt schon der Name, wenn das Kind nicht mehr erzogen werden muss. Und das ist für die Rentenversicherung mit dem 18. Geburtstag. Also nicht Kindergeld oder Ausbildung oder so, sondern mit 18 ist dann Schluss. Und dann man kann auch nicht zurück zur Witwenrente.
Aha, okay.
Das heißt, es rentiert sich, wenn die Erziehungsrente deutlich höher ist und wenn je kleiner die Kinder sind.
Ja.
Logisch.
Diese ganze Rechengeheimnisse, Informationsgeheimnisse, die keiner weiß, die man aber in einer Situation verdammt gut gebrauchen könnte, dafür auch nochmal Kraft haben zum Leben, was man führen muss, jetzt alleine mit zwei Kindern und mit all dem Chaos, was da in den ganzen verschiedenen Schubladen angerichtet ist, ist ja schon mal, muss man ja schon mal sagen, Hut ab, also allein sich da durchzuwursteln. Aktuell, was würdest du sagen? Würdest du sagen, dass Witwen in Deutschland bestraft werden finanziell zum Tod des Mannes, des Partners nochmal?
Also viele Witwen sehen das so, fühlen sich bestraft durch die Einkommensanrechnung, durch die Besteuerung. Ich finde bestraft nicht das richtige Wort. Ich finde es nur volkswirtschaftlich nicht klug. Das sind Fachkräfte, die sind da, die wollen arbeiten, die können arbeiten, die sind angestellt, die brauchen keinen Integrationskurs oder sonst irgendwas. Die könnten jederzeit erhöhen, wollen das auch, machen es aber nicht, weil es nicht wirtschaftlich ist. Und da ist die Politik dringend gefragt, das zu verändern, das sehe ich so, ja.
Gibt es da Bestrebungen, das zu verändern?
Im Moment gibt es die schon. Es gibt eine Wachstumsinitiative, da wird ein Sockelbetrag eingeführt, da soll die Witwe 538 Euro mehr anrechnungsfreies Erwerbseinkommen haben. Das heißt nur Erwerbseinkommen, nicht Vermietung oder sowas. Das ist meiner Meinung nach deutlich zu wenig. Also wenn man wieder an den Rentenpunkt geht, ein Rentenpunkt wird erwirtschaftet, wenn man im Jahr davor das Durchschnittseinkommen verdient hat. Und das, was uns der Minister Heil freigeben möchte, ist der Mindestlohn. Und das ist einfach nicht okay. Also es ist nicht jede Witwe Friseurin oder Kellnerin, ja. Und abgesehen davon, ich plädiere ja auch immer Care-Arbeit teilen, aber mit wem? Ich finde, in dieser ganzen Care-Arbeitsdiskussion, die wirklich richtig und wichtig und gut ist, werden auch Witwen auch da wieder vergessen. Witwen werden leider sehr oft vergessen, auch in anderen Bereichen. Care-Arbeit teilen, aber mit wem habe ich mal ins Leben gerufen, weil ich finde, es muss sichtbar werden, dass gibt auch andere Alleinerziehende, aber bei Witwen ist es halt einfach immer so. Wir haben niemanden, der die Care-Arbeit noch übernehmen kann. Nicht für einen Tag, nicht für ein Wochenende, nicht für, und schon gar nicht für die Ferien. Ja, also nicht für eine Stunde, gar nie. Der ist einfach tot und das bleibt er auch. Und das muss mitgedacht werden, dieser Fall. Also ich weiß, dass es auch viele andere Alleinerziehende gibt, die auf keinen anderen Elternteil zugreifen können. Auch das ist bedauerlich, auf die trifft dieser Hashtag sozusagen zu. Aber bei uns ist einfach definitiv so und das bleibt auch immer so.
Wie geht es dir jetzt mit deinen Kindern in der Situation? Kann man sagen, du bist mittlerweile glücklicher verwitwet oder wie würdest du das sagen?
Ja, aber es dauert seine Zeit. Also ich habe ja wirklich nach dem Tod das als Erleichterung empfunden und gedacht, jetzt geht's aufwärts und so weiter. Dann kam nochmal eine sehr, sehr schwierige Zeit. Es hat wirklich 3 Jahre mindestens gedauert. Ich musste ja dann nochmal umziehen, bin erstmal in eine Wohnung gezogen, habe mir dann irgendwann ein Haus wieder gekauft, ein kleineres Haus. Das war nochmal so ein Moment, wo ich gedacht, das ist anstrengend, schwierig und so weiter. Ne? Mhm. Aber mit diesem Haus ist auch endlich die Erdung gekommen. Wir sind da. Wir sind angekommen. Wir sind jetzt ist gut. Und das war für mich unerwartet, weil ich eigentlich mehr ans Finanzielle gedacht habe, mehr an die Sicherheit und mehr an, ich brauche Eigentum und Gras unter den Füßen. Das war so nach der Corona-Zeit gerade, ne? Gras unter den Füßen war auch irgendwie schön. Und dass es so diesen emotionalen Aspekt hatte, wir sind da, wir sind angekommen. Das war cool.
Auch nochmal so eine innerliche Befreiung.
Total, ja. Also Beruhigung. Das hat mich total, ich konnte ausatmen. Ich konnte endlich, ja, jetzt kann es losgehen. Das normale Alltagsleben, was ich mir immer gewünscht habe.
Was ist für dich Glück aktuell?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Glück. Ich empfinde Glück, wenn es mir gut geht. Und mir geht es gerade gut, tatsächlich. Es ist gut, so wie es ist. Mir geht's gut. Ich brauche keinen Partner. Ich vermisse keinen Partner. Ich bin auch froh, dass diese Ehezeit vorbei ist. Also hätte jetzt nicht so ein Ende nehmen müssen. Mhm. Aber für mich ist es gut, so wie es ist jetzt.
Du hast über deine Geschichte ein Buch geschrieben und du hast gerade auch schon verschiedene Websites und Möglichkeiten angesprochen, Informationen zu kriegen. Bist du erstaunt darüber, dass es vor dir quasi noch keiner aufgedröselt hat, also was da an finanziellen Chaos und bürokratischem Chaos kommen kann?
Also zu der Zeit, als es mich betroffen hat, also mein Mann ist ja im Januar 17 gestorben, das ganze Jahr 2017 war ich total erstaunt. Ich habe eine Bewegung gesucht, je mehr man sich da reinfuchst, desto mehr wird klar, das ist total ungerecht, so kann es nicht sein. Und ich wusste die Bewegung, ich schließe mich an, aber es gab keine Bewegung. Und das hat mich schon sehr erstaunt. Heute denke ich, ja, das ist eigentlich die logische Schlussfolgerung. Also Verwitwete, Alleinerziehend, es betrifft fast immer nur Frauen. Es sterben seltsamerweise, es hat auch Gründe, aber es sterben fast immer die Männer zuerst. Frauen sind so sozialisiert, nach wie vor, sei das liebe Kind, sei nicht laut, nimm das, was du kriegst. Und natürlich als verwitwete Alleinerziehende, Stichwort Care-Arbeit teilen, aber mit wem? Wir haben einfach keine Zeit. Wann sollen wir das denn noch machen?
Stimmt.
Wann soll ich nach Berlin gehen, 600-800 Kilometer fahren, um eine Demo zu machen? Wer kümmert sich in der Zeit um meine Kinder?
Guter Punkt.
Wir haben keine Zeit. Ja.
Und dadurch keine Lobby, weil die Lobby keine Zeit hat, selber keine Zeit hat.
Ja, genau.
Wenn jetzt jemand in derselben Situation ist, in einer ähnlichen Situation ist, Frauen, die zuhören, wo würdest du sagen, sollten sie als erstes Infos und Rat suchen?
Also grundsätzlich ist natürlich die deutsche Rentenversicherung allererster Ansprechpartner, immer bei allen Themen. Ich weiß aber auch, dass es nicht ganz so einfach ist, die zu erreichen. Manchmal auch die Termine dauern länger und so weiter. Gibt es diverse Probleme. Komm gerne in die Facebook-Gruppe Gerechte Hinterbliebenenrente, wenn du bei Facebook bist. Da sind sehr, sehr viele Frauen, auch Männer, aber Betroffene, die sofort auf jede Sache eine Antwort haben. Ist nicht immer ganz richtig, was geschrieben wird, so wie in allen Facebook-Gruppen. Ich beantworte auch noch viele Fragen. Ich leite auch viel auf meine Webseite, weil ich einfach da viele Themen schon besprochen habe. Ich schreibe auch gerade einen Finanzratgeber über das Thema Verwitwung, also gerade für diejenige, die betroffen ist, wo es nicht mehr ums akute Patientenverfügung, also vor dem Tod so, sondern genau 3 Monate, 4 Monate nach dem Tod. Was muss ich tun? Wie geht das mit der Anrechnung? Wie geht das mit der Witwenrente und so weiter? Komm gerne dahin, weil da wird dir, also gerade in der Facebook-Gruppe, Facebook hat ja den Riesenvorteil, ist immer jemand da. Du kriegst sofort eine Antwort.
Das stimmt. Und Risikolebensversicherung, wichtig. Gerade wenn man auch Immobilien hat, die Ehepartner sollten eine Risikolebensversicherung abschließen.
Ja. Risikolebensversicherung definitiv für beide, ganz wichtig, nicht nur für den, also den hauptsächlich Arbeitenden, aber auch Berufsunfähigkeitsversicherung. Ne? Also mein Mann, kann mich erinnern, wir haben darüber gesprochen, wir hatten einen Termin mit einer Versicherungsfrau, wo er dann gesagt hat, Berufsunfähigkeitsversicherung, ja, da muss ich ja schon sehr krank werden, dass ich nicht mehr arbeiten kann. Das war auch so, also er musste sehr krank, aber er ist auch sehr krank geworden. Und das ist eigentlich total fatal. Wir haben viele auch Zeiten gehabt ohne Einkommen, weil er nicht arbeitslosenversichert war und nicht, was weiß ich. Wenn er eine Berufsunfähigkeitsversicherung gehabt hätte, die steigt, also bei so einer Diagnose, man hat einen Behindertengrad von 100%, du kriegst die sofort. Ja. Und das hätte so viel Last von uns genommen, es wäre so befreiend gewesen. Mach das in der Hoffnung, du brauchst es nicht. Mhm. Aber mach's.
Was würdest du jetzt noch zum Schluss vielleicht allen Frauen mitgeben, die verwitwet sind oder es vielleicht bald werden, weil sie eine ähnliche Situation zu Hause haben, wo der Partner stirbt?
Such dir Gleichgesinnte. Es gibt ganz viele auch andere Facebook-Gruppen, die so emotionale Themen aufgreifen. Meine Facebook-Gruppe ist rein finanziell. Es gibt tolle Trauergruppen, die örtlichen Trauergruppen sind oft für ältere Leute, das trifft man auch viele ältere Leute, das ist nicht unbedingt für, also das ist auch gut, die sind auch thematisch gut, aber es ist vielleicht nicht unbedingt gleichgesinnt. Wo ich wirklich Gleichgesinnte in echt getroffen habe zum ersten Mal, war bei der Kindertrauergruppe. Unsere Kindertrauergruppe war so aufgebaut, dass die Kinder sich treffen und ihr Thema bearbeiten, angeleitet natürlich, und die Eltern in der Zeit sich in einem Café getroffen haben, auch angeleitet, wobei wir so sofort und so gut verstanden haben, dass wir die Anleitung gar nicht brauchten. Mhm. Also sei mal dahingestellt, ob das angeleitet ist oder nicht, aber trefft euch. Ihr seid, gemeinsam seid ihr stark. Ihr durchlebt das Gleiche. Das ist super wichtig.
Inga Kraus, lieben Dank. Danke für deine Stärke, für deinen Weg, für das Durchkämpfen. Ich weiß nicht, wie viele Kriegsfelder quasi du da durchmarschiert bist. Wer weiß, wie es gewesen wäre, wenn dein Mann diese Krankheit nicht gehabt hätte. Ne? Wahrscheinlich hättest du auch, also so wie ich es jetzt so empfinde, hättest du deinen Weg auch alleine wahrscheinlich irgendwann weiter gehen wollen. Und du hättest es auch natürlich geschafft, weil du hast das jetzt schon geschafft. Ja.
Deswegen habe ich mein Buch geschrieben, wenn der Tod dazwischen kommt. Es kann nämlich jeden treffen. Wir haben auch nicht damit gerechnet, dass es uns trifft. Er kommt einfach dazwischen und ist immer ungefragt, immer ungewollt und ungeplant.
Ganz, ganz lieben Dank für deine Geschichte und deine Möglichkeiten, jetzt auch anderen Frauen zu helfen aus dieser Situation. Vielen lieben Dank. Inga, euch lieben Dank fürs Zuhören. Ihr findet in den Shownotes auch nochmal alle Infos zu Inga, allen Websites und allen Gruppen, die es dazu gibt. Lieben Dank fürs Zuhören, habt einen schönen Tag und bitte niemals vergessen, vor allem ihr Mamas, seid die wahren Superheldinnen, egal was das Leben für euch noch so in petto hat. Tschüss.
Das war Mama la Papp. Der Podcast von und mit Nicole Nötzel.